deinen Geliebten oder deine Geliebte. Du wirst niemals enttäuscht sein. Das ist die ganze Philosophie. Also, es ist nicht schwierig, oder es ist nicht eine Herleitung, wenn wir sagen, dass dieses Thema, unsere Beziehung zu Krishna, den Kernpunkt unseres Krishna-Bewusstseins bildet. Wer noch nicht sich über diese Beziehung Gedanken gemacht hat und wer vielleicht noch nicht sich täglich darüber bewusst ist, diese Beziehung zu entwickeln, kann Mut und Inspiration schöpfen. Ihr habt diese Beziehung und Krishna wartet auf euch, um in einem vollkommenen Austausch, frei von den Unzulänglichkeiten, die die Beziehung dieser Welt zum Teil durchsetzen, mit euch in einen wechselseitigen Austausch zu treten. Nun, um diese Beziehung zu Krishna zu entwickeln, ist es nötig, dass wir auf eine bestimmte Ebene kommen in unserem Leben. Und über diese Ebene spricht wird hier gesprochen. Es heißt, dass es wichtig ist, dass jemand auf die Ebene der unvermischten Tugend kommt. Das Sanskrit-Wort hierfür ist die Vasudeva-Ebene. Vasudeva ist ein Name von Krishna, der etwas ganz Bestimmtes ausdrückt. Vasudeva bezieht sich auf Krishna, der überall gegenwärtig ist. In jedem Atom und in eurem eigenen Herzen. Nicht? Das ist der Vasudeva-Aspekt von Sri Krishna. Prahlad Maharaj hat den Herrn einmal in dieser allgegenwärtigen Form gesehen. Und zwar in der berühmten Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Vater. Sein dämonischer Vater Hiranyakashipu hatte große Einwände dagegen, dass Prahlad Maharaj ein reiner Gottgeweihter war und versuchte ihn mehrere Male zu töten. Und schließlich in einem eklatanten Höhepunkt ihrer schwierigen Beziehung schrie Hiranyakashipu auf: Woher kriegst du diese Kraft, mit der du dich mir widersetzt? Von der gleichen Quelle, woher du deine Kraft kriegst, Vater? Von Krishna. Ach, wo ist dein Krishna? Und Prahlad erinnerte sich daraufhin an den Vasudeva-Aspekt des Herrn, der überall gegenwärtig ist, und sagte: Überall, Vater. Nun, Hiranyakashipu kam das zu abstrakt vor und fragte also konkret. Nein, Prahlad sagte: Überall, Krishna. Und jetzt kommt ein liebenswertes Detail aus der Harivamsa. In dem Augenblick schaute Prahlad so, wie er es sagte. Und er sah in eine Säule hinein. Plötzlich sah, wie die Säule durchsichtig wurde. Und in der Säule sah er den höchsten Herrn, seiner lieblichen Form, sehr lieblich, Krishna, sehr, lächelte sehr nektarhaft. Und Prahlad schaute total mit Liebe zu Gott. Den Herrn, der ihn zulächelte und ermutigte in dieser schwierigen Situation. Und ich meine, ja, mein Psychologe hat mal gesagt, das ist die klassische Ödipus-Geschichte. Ist es aber nicht. Nur im Geist von diesem Herrn Eriksson ist das so. Dann, stellt euch das vor, das Drama, sagte Hiranyakashipu: Lass uns mal sehen, ob er dich jetzt beschützt. Und bedrohte ihn mit dem Schwert und wollte ihn töten. Und er sagte: Ist er überall, dein Krishna? Er kann nicht überall sein. Ist er zum Beispiel da an dieser Säule? Und Prahlad sagte: Ja, hatte ja gerade das gesehen. Und in dem Augenblick tanzte Hiranyakashipu wie von wird mit einer Wespe verglichen, nicht so schnell wie eine neidische Wespe schoss er auf die Säule zu, um sie zu zertrümmern. Aber der Herr hatte inzwischen seine fürchterliche Form, seine zornige Form angenommen, Ugra Nishinha, und stürzte vorher aus der Säule, um den Dämon zu befreien von seinem Körper und auch seiner Mentalität, die Befreiung zu gewähren. So, Krishna ist überall gegenwärtig, in jeder Situation des Lebens, und ein Devotee ist deswegen sehr bemüht, seine Beziehung zu Krishna zu finden und sie zu etablieren. Krishna war eines der Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes. Es ist Krishna als seinen exklusiven, also seinen alleinigen Beschützer zu sehen im Leben. Nicht wie in diesem Lila von Prahlad Maharaj, wo Prahlad Maharaj sich nur, also er hatte ja auch nur Krishna, auf den er sich bezog. Aber um allein diesen Schritt nachzuvollziehen, ist es wichtig, dass wir auf eine bestimmte Ebene kommen. Hiranyakashipu sah natürlich nicht Krishna in der Säule, als wie Prahlad ihn sah. Nicht? Auch wir können erst unsere Beziehung zu Krishna wiederentdecken und erleben, wenn wir auf eine ganz bestimmte Ebene, diese Vasudev-Ebene kommen, wo wir Vasudeva Sarvamiti sehen. Krishna ist alles und ist überall. Wir haben, so sagt die Brahma Sanghita, eine ewige Beziehung der Verwandtschaft mit Krishna. Einige von euch haben schon diesen Teil gehört, denn ich habe da oft schon drüber gesprochen. Verwandtschaft im der Duden dieser Welt bedeutet entweder eine Beziehung, die durchs Blut gegeben ist. Zum Beispiel haben wir eine verwandtschaftliche Beziehung zu Söhnen und Töchtern und auch unserem Ehepartner. Oder wir haben eine verwandtschaftliche Beziehung ja durch Heirat, die kommt. Nicht? Ich zum Beispiel habe eine verwandtschaftliche Beziehung zu einer Mataji namens Nitya Siddha, die ewig vollkommene, die Mutter, oder sagen wir, die Frau meines Bruders ist, die Mutter der Neffen, glaube ich, oder Cousins, oder wie man das nennt. Den kleinen Knirpsen und Knirpsinis. So, das ist eine Beziehung, die durchs Blut gegeben ist. Aber unsere Beziehung zu Krishna ist nicht durchs Blut. Sie ist nicht auf einer weltlichen Ebene, auf einer körperlichen Ebene, sondern auf einer spirituellen Ebene. Es ist eine Seelenverwandtschaft, wo wir als Teile des Herrn, als spirituelle Teile, voll von Satchit und Ananda, Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen, mit ihm verbunden sind, auf dieser Ebene. Der physische Körper hat keine Beziehung zu Krishna. Indirekt natürlich schon, er ist ein Teil der materiellen Energie, und die materielle oder äußere Energie ist eine der Energien Krishnas. So hat natürlich auch der Körper indirekt eine Beziehung zu Krishna. Aber von dieser direkten Beziehung, da ist nicht der Körper und der feinstoffliche Geist begriffen. Das ist eine Seelenbeziehung. Und um diese Beziehung zu claimen, in Anspruch zu nehmen oder zu leben, müssen wir notwendigerweise auf diese Vasudeva-Ebene kommen, diese spirituelle Ebene, wovon dieser Vers spricht. Es heißt hier, auf dieser Ebene hat man Vijnanam. Prabhupada übersetzt es mit wissenschaftlichem Wissen. Vijnan kann man auch rein von der Epistemologie dieses Wortes, der Herkunft dieses Wortes, so sehen. Vijnana heißt, unterscheidet sich von reinem Jnana oder reinem Wissen. Insofern nämlich, als dass es eine Verwirklichung, eine Erfahrung, einen Erfahrungsinhalt hat. Jetzt wissen wir alle, dass wir eine Beziehung zu Krishna haben. Richtig? Das haben wir oft schon gehört. Das ist nichts Neues. Dann, wenn wir auf der Vasudeva-Ebene sind, haben wir das erfahren. Wir haben wissenschaftliches Wissen oder Vijnana über diese ewige Tatsache erlangt. Nun, ein Devote in dieser materiellen Welt weiß, ich wollte hierfür ein Beispiel geben. Alle Bürger in einem Land haben eine gewisse Beziehung zu von Frankreich, wie heißt hier der französische Staatschef? Mitterrand oder? Wie bitte? Chirac. Chirac? Und ich fühle sich nicht beleidigt über diese schlechte Aussprache. Chirac tatsächlich? So, alle haben eine Beziehung zu Chirac. Aber nur ganz wenige haben verwirklichtes Wissen von dieser Beziehung. Nur ganz wenige gehen zum Chirac und essen mit ihnen Äpfel oder gehen mit ihm spazieren und so weiter. Nicht? Nur ganz wenige. So, wir alle wissen in analoger Weise, dass wir eine Beziehung zu Krishna haben, aber wir müssen sie noch entdecken, für uns verwirklichen. Und in dieser Vorlesung werden wir darüber sprechen, wie man das tun kann. Hier möchte ich aber zuerst nur einmal etablieren, dass diese Beziehung tatsächlich da ist und dass es wirklich wichtig ist, nicht sein Leben zu leben, ohne sich über diese Beziehung und die Wiederentdeckung dieser Beziehung bewusst zu werden. Prabhupada sagt im Nectar of Devotion, weil er verwirklicht, der Devotee, dass er selbst spiritual ist und Krishna der höchste Spirituelle ist, weiß er, dass er eine enge, eine vertraute Beziehung mit Krishna haben sollte und nicht mit dem Körper. Seht mal, als Devotees sind wir in einer sehr interessanten Situation. Es gibt zwei Seiten in uns. Die wesensgemäße Seite, was sich auf die spirituelle Seele bezieht, und die bedingte Seite, was sich auf den Körper und den Geist bezieht. In dem Körper und dem Geist haben wir bestimmte Dinge. Zum Beispiel schlafen wir, manche von uns schlafen grundsätzlich ein, in wichtigen Augenblicken des Lebens. Das ist eine körperliche Seite. Das wird durch den physischen Körper gegeben. Nicht bei Prüfungen zum Beispiel oder was weiß ich, bei einer vertrauten Heiratsantrag. Das ist eine bedingte Sache. Im Geist haben wir auch diese bedingte Natur. Wir sind zum Beispiel wahnsinnig aufgeregt, wenn wir nicht anerkannt werden. Das ist eine starke Bedingtheit, die man mit sich bringt. Oder wir regen uns immer ganz speziell an einem Punkt auf, wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Verkehrsregeln nicht eingehalten werden in Indien, dann ist unser Schweizer oder nordeuropäisches Ordnungsgefühl total gestört. Nicht? Es gibt verschiedene bedingte Eigenschaften, wo wir immer, wenn etwas geschieht in der Umwelt und der Außenwelt, wie von der Tarantel gestochen, hochschießen. Nicht? Weil wir eben so bedingt sind. Das ist unsere feinstoffliche Bauweise oder der Mechanismus, nach dem wir funktionieren. So jenseits dieser körperlichen und der mentalen Ebene, die uns bedingt, ist eigentlich unsere wesensgemäße Beziehung. Ich tue es immer so gerne in einem Schlagwort ausdrücken. Wenn du das nächste Mal Probleme hast, frag dich, ob du es auf der körperlichen Ebene hast oder oder auf der mentalen Ebene. Und wenn du es auf einer dieser beiden Ebenen hast, atme auf. Du hast nichts mit diesem Problem zu tun. Denn du bist nicht der Körper und nicht der Geist. Nicht? Das ist so ein Schlagwort, wie man praktische Anwendung dieses Punktes praktizieren kann. So. Das ist für einen Devotee in dieser Welt manchmal nicht so einfach. Er weiß oder sie weiß, ja, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ein Kind der Unsterblichkeit. Aber da ist noch meine bedingte Seite, die ganz schön zieht und zieht und mich auch ganz schön bedeckt zum Teil. Und es ist wichtig für einen Devotee in dieser Welt, dass die bedingte Natur ihm keinen Strich durch seine spirituelle Entwicklung macht. Wir müssen deswegen, wenn wir spirituelles Leben praktizieren wollen, eine Situation finden, in der wir in unserem Leben ungestört sein können. Was eine ungestörte Situation für einen Devotee ist, macht nicht die ungestörte Situation für den anderen Devotee sein. Ein Devotee, für ihn mag es nötig sein, um ruhig zu werden und versorgt zu sein auf der physischen Ebene und der mentalen Ebene, in den Haushälterstand zu gehen. Für einen anderen mag es besser sein, in den Sannyas-Stand zu gehen. Für einen Devotee mag es gut sein, in der Gemeinschaft in der Tempelgemeinschaft zu leben. Für viele von uns mag es wesentlich besser sein, in Bhakti-Sangha-Gruppen unsere spirituellen Bedürfnisse zu erfüllen. Für einen von uns mag es gut sein, sagen wir mal, nur Kartoffeln und Getreide zu sich zu nehmen. Für einen anderen mag da zu viel Stärke drin enthalten sein in dieser Nahrung und ist besser mit Früchten und mit Erdbeeren aufgehoben. So gibt es verschiedene Bedingtheiten, die wir trotz unserer spirituellen Natur mit uns nehmen ins spirituelle Leben und die, auf die wir auch eingehen müssen. Denn wenn wir es nicht tun, werden wir zu gestört sein in unserem spirituellen Leben, als unsere wesensgemäßen Aktivitäten auszuüben und unsere Beziehung zu Krishna mehr und mehr und mehr zu kultivieren. Im Jahre 1972, sogar, ich habe es sogar im Datum, 25. Mai, rief Srila Prabhupada all seine führenden Devotees im Krishna-Bewusstsein zusammen. Zu einem sehr, sehr wichtigen Treffen. Die waren aus allen Teilen der Welt gekommen und es ist ein Treffen, was lange vertraut geblieben war und über das nicht gesprochen wurde. Und wir haben dann Satsvarupa Maharaj hat das veröffentlicht. Und Prabhupada sagte in diesem Treffen, dieses Krishna-Bewusstsein ist eine wichtige Bewegung. Sie ist keine Farce. Die meisten Menschen werden in der Dunkelheit gehalten, was Gott betrifft. Und wir geben Gott. Diese Bewegung muss vorangetrieben werden. Was ist eure Meinung? Sie sagen, es gibt keinen Gott. Fast so wie in dem Theaterstück gestern, nicht? Sie sagen, der junge Manager da, Sie sagen, es gibt keinen Gott, aber wir sagen, hier ist Gott. Was denkt ihr? Wir müssen mit Überzeugung das Krishna-Bewusstsein verbreiten. Gott ist eine Person und wir geben euch seinen Namen und seine Adresse. Wenn ihr jedoch, und damit schaut er dann ganz ernst auf seine Devotees, wenn ihr jedoch ein Zweifel habt, ob Krishna Gott ist, dann könnt ihr das nicht machen. Seid ihr überzeugt? Wie könnt ihr Menschen überzeugen, wenn ihr nicht überzeugt seid? Ich möchte wissen, ob ihr alle überzeugt seid, was diesen Punkt betrifft, dass Krishna Gott ist. Was ist eure Meinung? Und dann hörte man eine Stecknadel auf den Boden fallen, wenn jemand eine mitgebracht hätte. So still war es. Was mich betrifft, ich bin überzeugt. Und deswegen verbreite ich dies. Es ist eine Tatsache. Ich verbreite das Krishna-Bewusstsein, weil ich persönlich überzeugt bin. Wenn jemand zu mir sagt, ja, du glaubst das doch, dann sage ich, nein, ich glaube es nicht. Es ist eine Tatsache. Es ist nicht eine Frage davon, ob du es glaubst oder nicht glaubst. Gott ist there, sagt Prabhupada, Gott ist da. Dann führte das weiter aus, nicht so? Heute möchte ich diese Frage von Prabhupada an euch weiter lenken oder weiterleiten. Jeder und jede von euch, bitte stellt euch diese Frage, diese tiefe Frage, seid ihr überzeugt? Diese Frage möchte ich in euch nachhallen lassen und nicht, ich werde keine Wortmeldung zu dieser Frage hier entgegennehmen, weil es eine Frage ist, die unbedingt im Persönlichen gelöst werden muss. Das ganze Krishna-Bewusstsein oder diese Bewegung beruht auf dieser Tatsache, dass wir alle eine ewige, dass es Krishna gibt und fernerhin, dass wir eine ewige und zwar eine ganz spezifische, es ist wichtig dieses Wort, eine ganz spezifische Beziehung zu Krishna haben. Und solange wir diese Beziehung noch nicht entwickelt haben, leben wir zu einem gewissen Anteil noch oder einem gewissen Ausmaß in einem Traum, einem illusionären Traum. Maharaj Janaka, ein vedischer Kaiser, der in der Bhagavad Gita als eines der Autoritäten der Mahajans beschrieben wird, galt als eine selbstverwirklichte Seele in seinem Königreich. Zwei Brahmanas nun sprachen einmal miteinander und fragten sich, wie konnte der König zu einer selbstverwirklichten Seele werden, denn eigentlich ist er doch von lauter Ablenkungen umgeben, von Regierungsgeschäften, er muss sich immer um die Problemskis kümmern, er ist von Reichtum umgeben, völlig voller Ablenkung. O, sagte da der Brahmana, der eine Brahmana, warum fragen wir ihn nicht selber, wie er zu einer selbstverwirklichten Seele wurde? Da sagte der andere Brahmana, lieber nicht. Man soll drei Leuten nicht trauen. Jetzt muss ich sehen, ob ich das zu sagen. Ja. Einem Musiker, einem Affen und einem König. Denn alle drei haben einen wankelmütigen Geist. Diejenigen von euch, die einmal mit Königen zu tun gehabt haben, Savabhavana Prabhu hat mich da erläutert, wenn man zu einem König geht, muss man unglaublich vorsichtig sein. Wenn die nämlich nicht gut aufgelegt sind, dann kann das schwere und bleibende Konsequenzen für das Leben haben. Wir hören manchmal von Königen, die einen Boten mit einer unliebsamen Botschaft geköpft haben. Nicht? So deswegen muss man Astrologen befragen, was der gute Zeitpunkt ist, um einen König zu sehen. Wenn man nicht zum falschen Zeitpunkt kommt, ist es ein Blöde, unmöglicherweise. Nicht so? Nein, nein, Janaka ist ja selbstverwirklicht, sagte der zweite Brahmana. Er ist nicht ein gewöhnlicher König. Lass uns hingehen. Und sie gingen also hin, sie wurden empfangen. Der König saß aus dem Thron und sagte, ja, was kann ich für euch tun? Beantworte uns eine Frage. Wie bist du zu einer selbstverwirklichten Seele gekommen? Janaka schaute sich die kurz an. Dann explodierte er. Was für eine Indiskretion! Wie sagt man denn in Deutsch? Katrin, wie sagt man Indiskretion? Unverschämtheit vielleicht. Was für eine Unverschämtheit! Mich so eine private Frage vor allen Leuten zu fragen. Ich werde euch jetzt bestrafen. Ihr beide, ihr werdet am Morgen als anschauliches Beispiel gehängt werden auf dem Marktplatz. Siehst du, sagte der Brahmana. Ich hab's dir gesagt. Aber, so fuhr Janaka fort, die Nacht sollt ihr es gut haben. Ihr werdet in meinem fantastischen Gästepalast untergebracht werden, wo alles aus gediegenem Marmor besteht und ihr werdet euch wohlfühlen können. Jetzt aber geht in euren Palast, bereitet euch gut vor. So, sie wurden dann geleitet in einen Palast, der so schön aus, wie geschlagener Milchschaum, so weiß war er. Gold und Diamanten verzierten ihn. Sie gingen durch Hallen, in denen wunderschöne Konzerte und allerlei Unterhaltung zu beobachten waren, kamen in ihre privaten Schlafgemächer, wo das Bett so sanft war wie der Flausch von Meeresschaum. Also es war unglaublich. Ich will mich jetzt nicht aufhalten in einer Beschreibung und so weiter. Die Brahmanas jedoch saßen in ihrem Zimmer und redeten darüber, oh Mensch, jetzt mehr morgen werden wird, getötet werden, morgen werden wir hängen, oh, was sollen wir nun machen? Ach, warum hast du mich überredet? Ich wusste es doch gleich. Und verbrachten die ganze Nacht. Am Morgen wurde zaghaft geklopft. Mit einer eine Musikkapelle war da, die sie weckte. Säuselnd und so. Und dann kam wunderschöne Bedienstete, die goldene Eimer mit genau dem richtigen Temperatur von Wasser brachten. Für euren Bad. Es ist, entspricht genau der idealen ayurvedischen Temperatur, dieses Wasser. Wurde reingebracht und die feinste Seife, hier ein durchwebtes Handtuch für euch und so. So, die machen das auch. Es ist nicht mal nach Baden zumute. Warum sagst du nicht, so sagten sie zu den Dienern, dass wir noch gar nicht uns selbst verwirklicht haben. Wir haben noch gar nicht die menschliche Lebensform, die uns gegeben wurde, zur Selbstverwirklichung ausgenutzt. Wie kann der König uns jetzt diese Lebensform nehmen, die uns von Gott gegeben ist? Ja, sagte der Bedienstete, sagt es ihm doch selber. Und überhaupt gerade am Strick zu hängen, gibt's nicht was Besseres für uns? Sagt es ihm selber. Wird er uns doch mal empfangen? Ja, 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 ist ein sehr gerechter König. Gerecht. Gut, wir haben nichts zu verlieren. Es ging also beide ungewaschen, wie es für Brahmanas überhaupt nicht angehört. Die waren also zu nervös für irgendwas anderes. Und ging zu Janaka. Und Janaka saß schon da, als wartete er auf sie und sagte, na ja, was wollt ihr? Wir sind noch jung, wir haben uns noch nicht selbst verwirklicht, wir haben kaum was gemacht aus der menschlichen Lebensform, wir haben unsere Zeit nicht richtig genutzt. Ja, kannst du nicht eine andere Strafe über uns verhängen? Ich meine, das mit dem Hängen, das dauert so lange und das ist so schmerzhaft und so. Irgendwas Schnelles, bitte, wenn du uns schon töten musst. Ja, sagte Janaka. Dann hatten wir als eine der Grundlagen Srila Prabhupadas Aussage gesagt, dass jedes Körperteil eine ganz ihm eigenen Beziehung zum ganzen Körper besitzt. Genauso haben wir unsere ganz eigene Beziehung zu Sri Krishna, die durch unseren Austausch, unsere Funktion in Beziehung zu Krishna gekennzeichnet ist. Das Ohr hört immer für den Körper, die Hand greift Dinge und führt sie in die Nähe des Körpers, beziehungsweise wird andere Sachen ab, eindringliche oder irgend so etwas. So, wir müssen zunächst einmal fest verstehen, dass wir in einer Beziehung der Verwandtschaft mit Sri Krishna verbunden sind und dass wir die Vollkommenheit unseres Lebens erst dann erreichen können, wenn wir auf dieser spirituellen Ebene verankert sind, auf der es möglich ist, diese Verwandtschaft zu realisieren. Es ist ja nicht eine Blutsverwandtschaft, hatten wir gesagt, die über den physischen Körper geht, sondern eine Seelenverwandtschaft, die über die spirituelle Seele geht. Das waren ein paar Grundlagen der gestrigen Vorlesung. Wir hatten dann noch den Tipp gegeben, dass man sich fixiert auf die, das Wiederentwickeln dieser Beziehung, wie es in der Geschichte von Maharaj Janaka ein bisschen schockierend, aber doch dafür umso deutlicher zum Vorschein kommt, wo die, eben diese beiden Brahmanas sich in einer Situation befanden, wo sie nur noch an in diesem Fall an eine Schlinge und ein Schwert und ein leichtes Kitzeln in der Halsgegend denken konnten. So kann ein Devotee, der sich ganz und gar fixiert auf Sri Krishna, nicht abgelenkt werden von den irdischen Dingen. Nun, heute wollen wir darüber sprechen, wie wir denn anfangen können, über unsere Beziehung zu Sri Krishna nachzudenken. Nun, ein sehr guter Weg, über Krishna nachzudenken, ist, dass wir ihn zunächst einmal in der Schöpfung sehen, die uns umgibt. Sri Krishna, oder die Definition der absoluten Wahrheit, wird gleich im ersten Kapitel des Srimad Bhagavatams gegeben, und es wird dort gesagt, mit sofortiger und philosophischer Akura, wie sagt man? Genauigkeit. Janmadyasya yataha. Krishna ist die Ursache von allem. So können wir, während wir uns in dieser Welt befinden, darüber nachdenken, wie verschiedene Dinge, die wir sehen, die uns umgeben, mit denen wir unter Umständen sogar täglich zu tun haben, Krishna sind. Und ich möchte euch ein bisschen vorlesen von diesem universalen Gottesverständnis. Mal etwas Wasser hier auf uns zukommen. Von den reinigenden Kräften bin ich der Wind. Und von den strömenden Flüssen bin ich der Ganges. Von allen Schöpfungen bin ich der Anfang, das Ende und auch die Mitte, O Arjuna. Von allen Wissenschaften bin ich die spirituelle Wissenschaft des Selbst. Wenn wir schreiben, können wir meditieren. Von allen Buchstaben bin ich der Buchstabe A. Wenn wir schreiben zum Beispiel, am Anfang des Ferienlagers fühlten wir uns doch sehr neugierig auf das, was kommen würde. Und dann in der Mitte war es so und am Ende war es so. Nicht? Denn wenn wir das schreiben, wenn wir es A mal A, Krishna. Nicht? Wenn jemand stirbt, ich bin der alles verschlingende Tod. Wenn jemand geboren wird und wir das Baby in den Händen halten und das Ohr ein bisschen weghalten, um nicht von dem Lärm total gestört zu werden. Ich bin das erzeugende Prinzip von allem. Wenn wir Frauen sehen, unter den Frauen bin ich Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. Fantastisch, wir sehen Krishna. Von den Hymnen. Wenn wir betrügen, können wir über Krishna meditieren. Wir sollten nicht betrügen, nebenbei gesagt, aber wenn uns der Hafer sticht. Von allem Betrug bin ich das Glücksspiel. Aha, also Krishna lässt sich auch in den Dingen finden, denen wir das Etikett negativ in unseren dualitären Auffassungen vom Leben geben. Wenn wir unser neues Projekt in Deutschland besuchen, meditieren wir, ich bin das Abenteuer. Unser neues Projekt in Deutschland heißt nämlich Abenteuer. Jetzt nicht jetzt, dass wir das nur so sagen, sondern es ist so. Richtig so auf dem Schild von dem Dorf steht Abenteuer. Mit TH allerdings, das ist die alte Ausdrucksweise. Und wenn wir jemanden sehen, der uns stört, weil er stärker ist als uns, mental oder physisch stark, und ich bin die Stärke der Starken. Selbst wenn ein solcher Mensch, sagen wir mal, die Lichter ausmacht und Kinder erzeugt, kann er denken, ich bin die Sexualität, die nicht entgegen der religiösen Prinzipien ist. Nicht? Krishna ist also so überall gegenwärtig. Im 15. Kapitel spricht Krishna, der Bhagavad Gita, spricht Krishna über das Yoga der höchsten Person und spricht dort über Seelenwanderung und solche Sachen. Aber Arjuna fragt, wie ist es mit Menschen, die überhaupt nicht verstehen können, diese spirituellen Dinge, die nicht Gott verstehen können und die Seele verstehen können. Wie können die anfangen, über dich zu meditieren? Und Krishna sagt, höre. Er sagt also die Anfangsmeditation. Er sagt, das Licht der Sonne, das die Dunkelheit der ganzen Welt vertreibt, nicht? Wie jetzt geht sie auf, hm? Komm von mir, auch das Licht des Mondes und das Licht des Feuers, komm von mir. Ihr, unsere Kinder oder Jugendlichen, wenn ihr euer Lagerfeuer macht und euch wärmt an den Wärme des Feuers und dieses romantische Licht verspürt, was euch begeistert und bewegt, über tiefe und auch zum Teil persönliche Dinge zu sprechen, dieses Licht im Feuer, das ist Krishna, was euch so anzieht. Oder für die Wissenschaftler, Atmatattva, Prabhu, Gadadha, die sich mit vedischer Kosmologie beschäftigen, können meditieren. Ich gehe in alle Planeten ein und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. Aha, es ist Krishna, der die Erde festhält. Siddhananda Maharaj sagte einmal, stellt euch vor, ihr geht auf den Frankfurter Flughafen und ihr würdet dann einen Flug nach Indien gebucht haben und plötzlich hört ihr wartet so auf den Flug, plötzlich hört ihr Deling, Deling, hier spricht ihr Flugzeugpersonal, sie sind soeben in Delhi angekommen. Was sagt ihr? Wir sind doch gar nicht ins Flugzeug gegangen. Ja, belehrt euch die Stimme aus dem Lautsprecher, wir haben eine neue Art des Flugverkehrs entwickelt, der Aufenthaltsraum, in dem sie sich aufgehalten ist, ohne ihr Wissen und ohne Preiszuschlag, nach Delhi geflogen. Oh, sagte, tolle Technik, wir haben es nicht mal gemerkt. So ist es mit dem Planeten. Der Planet eiert oder bewegt sich mit einer ungeheuren Geschwindigkeit durchs All. Und wir merken es nicht mal. Perfekte Technologie. Ich bin die Kraft. Na, ich gehe in alle Planeten ein und durch meine Energie bleiben sie in ihren Bahnen. Nicht? Der eiert eben nicht der Planet, sonst würden wir runterspritzen. Also hier erklärt uns Krishna, wie er auf einer kosmischen Ebene gegenwärtig ist und auch in den Naturphänomenen. Aber dann wird Krishna, falls wir es immer noch nicht verstanden haben, wahnsinnig privat. Ich bin das Verdauungsfeuer in den Körpern aller Lebewesen. Habt ihr schon mal gegessen und konntet nicht verdauen? In Indien hat man das manchmal. Da geht es rein vorne und der Rest wird in dieser Vorlesung nicht erwähnt. Man verliert die Nahrung sofort wieder, weil kein Verdauungsfeuer aktiv ist. Das ist eine absolut peinliche Situation im Leben. So, Krishna ist dieses Verdauungsfeuer. Wenn ihr heute Mittag Prasadam fasst und dann die Brötchen und die Kartoffeln und die Erdbeeren zu euch nimmt, ohne das Verdauungsfeuer hättet ihr keine Chance, mit diesen Substanzen klarzukommen. Sie würden sich im Körper in toxische Produkte verwandeln, die die Ursache von Krankheit sind. Ihr braucht Krishna selbst beim Verdauen, mit anderen Worten. Und für solche Devotees, die gerne zu unserem Priya Krishna und seinen Yoga-Seminaren kommen, und ich vereinige mich mit der Lebensluft der ausströmenden und der einströmenden, um die vier Arten von Nahrung zu verdauen. Und jetzt für diejenigen, die tief und psychologisch über ihr Leben nachdenken wollen. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Das Ziel aller Veden ist es, mich zu erkennen. Wahrlich, ich bin der Verfasser des Vedanta und ich bin der Kenner der Veden. Also Krishna spricht hier davon, wie tiefe Intuition, Inspiration von ihm im Herzen kommen. die uns begleiten in unserem Leben. Und er spricht dann über, wie wir Wissen über ihn, klares Wissen über ihn erlangen können, indem wir die Veda studieren. Weil Krishna der Kenner und das Ziel des vedischen Studiums bildet. So, wer von euch diese Texte vertiefen möchte in seinem oder in ihrem Leben, wir haben vorgelesen aus dem 10. Kapitel, so ab 10.20, und wir haben auch vorgelesen aus dem 15. Kapitel ab 15.12, nicht, wenn wir das noch weiterlesen können. So können wir also über Krishna nachdenken. Diese Meditation ist sehr gut am Anfang zu tun. Ich kann mich daran erinnern, wie Srila Prabhupada einmal in Stockholm einen Vortrag gab. Damals hatten wir Prabhupada von London eingeladen, er war gekommen und wollte jetzt unsere Hare Krishna Festivals sehen. Wir hatten in Stockholm viele Poster aufgeklebt, Einladungskarten verteilt, einen Raum in mitten der Stadt gemietet und viele Leute gehabt, unter denen auch viele Trinker waren. Ihr wisst vielleicht, Schweden ist ein sozialer Staat, in einem Extrem vielleicht, wie man es nicht sonst wiederfindet, wo es sich unglaublich gut als Asozialer leben lässt. Man wird total versorgt vom Staat. Die reichen Leute müssen bis zu 70, manchmal 80% ihres Einkommens versteuern. Und das geht dann alle an die Menschen, die Pflegefälle für die Gesellschaft sind. Das ist sehr demotivierend für die Schweden, da zu bleiben. Und meine Vorfahren sind deswegen aus Schweden ausgezogen. So viele Trinker waren da. Und Prabhupada sah natürlich sein Publikum und versuchte jetzt, die irgendwie zum Krishna-Bewusstsein zu bringen und sagte dann mit einer Stimme, die sich vor Begeisterung überschlug: Und selbst wenn du ein Trinker bist, Prabhupada war immer sehr ehrlich und auch direkt zum Teil, und selbst wenn du ein Trinker bist, meditiere einfach darüber, dass Krishna der Geschmack im Wein ist. Das stimmt nämlich. Krishna ist das aktive Prinzip, das, was allen Dingen seinen Wert und sein So-Sein, seine Essenz vermittelt. Um es jetzt philosophisch zu sagen, das ist Krishna. Er ist der Duft in der Erde. Wisst ihr, dass alle Formen der Gerüche, zum Beispiel, wenn ihr durch den Wald dort geht, das ist ein schöner Waldweg, der sich da so direkt anbietet zum Erforschen. Und diese Gerüche der Natur sind nichts anderes als transformierte Gerüche der Erde. Wenn ihr ein charmantes Parfüm riecht, gibt es das ein, oder ein aufdringliches Parfüm, das ist der Duft der Erde. Transformiert. So kann man über Krishna meditieren, während man lebt. Wenn man singt, kann man meditieren. Ich bin der Klang im Äther, den ich jetzt höre oder der von der Ferne an mein Ohr dringt. Wir sollten es wirklich so üben, über Krishna zu meditieren, indem wir zunächst einmal unsere nähere Umgebung, auch unsere menschlichen Transaktionen, die wir haben, nicht? Krishnaisieren durch Krishna-bewusste Sicht. So fängt es an, eine Beziehung zu Krishna, dass man eine Beziehung zu Krishna entwickelt. Wir müssen diesen, ich will es jetzt mal ruhig modern ausdrücken, diesen Paradigmawechsel oder diese Erhebung in der Linse nachvollziehen in unserem Leben. Sonst können wir nicht Krishna wahrnehmen. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang ein Beispiel aus der Medizin geben. Man glaubte in der Medizin einmal, dass alle Krankheiten von der Luft kommen, von der Luft dabei. Und deswegen hat man bestimmte Heilmittel gehabt, die Luft anregen. Man hat sich zum Beispiel eingecremt, damit die Luft nicht so ans Körper rankommt. Dann entdeckte man ein neues Paradigma, dass es so etwas wie Viren gibt, die übertragen werden durch unsauberes Wasser und das kann uns Gaurachandra besser sagen, wie die übertragen werden. Küsse und solche Sachen. Eine neue Sicht in Bezug zu Krankheit entwickeln können und auch eine neue Möglichkeit, Krankheiten zu heilen. Nicht? So hat eine neue Sichtweise der Menschheit verholfen, einen entscheidenden Schritt in der Krankheitsbekämpfung zu machen. So können wir auch unseren kranken Geist, der sich in der Gottferne aufhält, durch eine neue Sichtweise heilen. Wir können lernen, dass nichts, aber auch gar nichts getrennt von Krishna existiert. Und auf diese Weise, dass wir Krishna überall wahrnehmen, können wir im Krishna-Bewusstsein verankert bleiben. Versteht ihr? Vielleicht ein komisches Beispiel, wo man ein bisschen nachdenken muss, also wie das übertragbar ist. Es tut mir leid. Nun, kann man über eine andere Art und Weise, möchte ich eine zweite Meditationsmethode für Krishna-Bewusstsein darstellen. Diese Meditationsmethode wird hier in diesem Vers gemacht. Ananyas Chintayantumang Yejana Payupasate. Ich übersetze mal. Doch denjenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren und die über meine transzendentale Gestalt meditieren, ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Nicht? Ein Devotee sollte so anfangen, in seinem Leben zu meditieren, dass mein Leben von Krishna so arrangiert wird. Ich möchte euch hier eine Illustration erzählen, die ich auch in Radhadesh erzählt habe. Es gab einmal einen weisen Mann in einem Dorf, der ein wunderschönes, prachtvolles Edelross in seinem Stall stehen hatte. Ein weißes Ross, es sah fast so schön aus wie ein Einhorn, bis auf das Horn, was fehlte. So, dies sprach sich bald herum, dass das im Besitz eines solchen Edelrosses war. Und so kam der König eines Tages vorbei, sah das Ross, verliebte sich in das Pferd und sagte, du, ich gebe dir alles, was in meinem Besitz steht, um das Pferd von dir zu erstehen. Da sagte der alte Mann, ich kann doch nicht einen Freund verkaufen. Das kann ich unmöglich hergeben, nicht einmal für alle Schätze der Erde. Oh, sagte daraufhin der König, da muss ich wohl gehen. Das ganze Dorf hörte davon und sie kam zum Alten und man sagte, du bist ja einer. Du hättest alles kriegen können von ihrer Majestät, aber hast nichts genommen. Das ist jetzt nur ein Pferd. Sieht zwar schön aus, aber kostet auch was. Am nächsten Morgen stand das Pferd nicht mehr im Stall. Es war geflohen. Oh, sagten da die Dorfbewohner, siehst du nicht, wie du der Inbegriff aller Dummheit bist? Jetzt hast du nichts. Weder Geld noch das Pferd. Da sagte der alte Mann, es ist nicht gut und ist nicht schlecht. Krishna hat mir das irgendwie so gegeben und genommen. Krishna sein Ziel damit. Nach einer Woche hörten die Dorfbewohner ein freudiges Miauen am Dorfrand. Und das weiße Pferd war zurückgekommen und hatte 20 wunderschöne Wildpferde mitgebracht. Es war da wohl hat eine Werbung gemacht für den Stall des alten Mannes. Und so zogen die dann alle in den Stall ein. Und die Dorfbewohner kamen und sagten, ist das aber gut, jetzt geht's dir endlich gut. Nein, sagte der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist einfach eine Arrangierung von Krishna, der mir mich etwas lehren will. Nach 2 Tagen ist der einzige Sohn des alten Mannes auf die Idee gekommen, eines der wilden Pferde zuzureiten, um es eben für den Reitsport zu benutzen. Nicht? Und das Pferd machte auch mit, bis plötzlich sie in weiter Flur waren und dann galoppierte das Pferd los und warf den Sohn in vollem Galopp ab, worauf der sich beide Beine brach. Oh, sagten die Dorfbewohner, das ist aber schlecht. Dieser Sohn ist die Garantie. Tiefe deiner Altersversorgung. Der wird arbeiten und dich durchbringen in den Zeiten, wo du es wirklich brauchst und unter Umständen sogar pflegebedürftig. Wir wollen ja keinen Teufel an die Wand malen, aber jetzt hat er O-Beine fürs Leben. Wie gesagt, das wächst nie zusammen, dieser unglückliche Bruch. Oh, sagte der Mann, ist nicht gut und ist nicht schlecht. Es ist einfach, irgendwas müssen muss Krishna uns davon mit zeigen. Nach einem halben Jahr brach Krieg aus. Ein Krieg, der nicht gewonnen werden konnte für das Land, in dem der alte Mann wohnte. Alle jungen Leute des Dorfes wurden einbezogen. Sie alle gingen an die Front. Und immer wieder hörte man, jetzt ist der gestorben und der gestorben und der gestorben. Ja, niemand kehrte zurück. Nur einer wurde nicht einbezogen. Der O-beinige Sohn. Den hat man nicht eingezogen, weil man ihn als nicht zum Kriege tauglich betrachtete. Oh, sagten die Dorfbewohner, dein Sohn hat zwar O-Beine, aber trotzdem ist es gut, dass er nicht ist gut, dass er abgeworfen wurde. Hast du ihn wenigstens noch und er kann ja schon wieder Teller abwischen und alles Mögliche machen. Nicht? Also bist ja nicht wie gut das war. Ist nicht gut und ist nicht schlecht, sagte der alte Mann da. Es ist einfach Krishnas Arrangierung. Man weiß ja nie. Wir müssen Krishna bewusst werden. Wir müssen nicht mehr denken, dies ist gut und dies ist schlecht, was Krishna uns geschickt hat. Er hat es uns geschickt zu unserer Belehrung. So dass es wie ein Devotee in dieser Welt denken kann. Die größten Störungen, die wir erfahren in unserem menschlichen Leben, sind durch das sogenannte Gut und das sogenannte Schlecht. Durch Menschen, die uns gut gesonnen sind, beziehungsweise Menschen, von denen wir annehmen, dass sie uns schlecht gesonnen sind. Durch Stärken, die wir haben und die Schwächen, diese Stärken ausradieren, wie mit einem schnellen, unsichtbaren Radiergummi, sodass wir nur noch mit unseren entsetzlich zum Himmel schreienden Schwächen übrig bleiben, in der Kälte rumstehen. Nicht? Yes, yes, yes. Wir sollten ein bisschen detached werden. Von Glück und Leid uns freimachen, wie es im zweiten Kapitel erklärt wird. Und sehen, Krishna hat es geschickt. Wir können lernen danach. Ein Devotee hat mir einmal eine einfache Meditation, die ich jetzt immer noch tue, beigebracht. Und zwar war das, als ich ein junger Bhakta war. Und er sagte, wenn ich über Krishna meditiere, war auch ein junger Bhakta. Wir waren so ein Bhakta-Verein, wie sagt man, Bhakta-Programm. Er sagte zu mir, Krishna ist mein Freund. Ja? Wie begründest du das? Ja, Krishna ist mein Freund, denn er schickt mir Prasadam. Ich will noch jetzt zu diesem Tag, wenn Prasadam reinkommt in den Raum, denke ich, Krishna ist mein Freund, er schickt mir Prasadam. Einfach so nett ab, dann nimmt man es gleich, geht her, setzt sich hin, stellt ein Tape vom Prabhupada an und isst über das Prasadam, das man weiß, es kommt von Krishna. So diese einfache Meditation, jemand hatte gesagt, wie können wir so einfach über Krishna meditieren? Mach es nicht zu schwierig, Sachinanda Swami. Wir wollen nicht schwierige Meditation. Wir wollen es einfach haben. Macht es so, ihr setzt euch morgen hin an den Tisch, denkt daran, Krishna hat dieses Prasadam wachsen lassen, er hat es euch gegeben und dann ist er noch gütigerweise als Verdauungsfeuer da und verdaut das auch, dass man mittags weiter essen kann. Ganz einfach, praktisch, keep it simple und so weiter. Nicht so können wir uns trainieren, dass wir Krishna immer erinnern und Krishna nie vergessen während unseres Lebens. Eine letzte Meditation über Krishna, und dann komme ich auch fast zum Anfang, zum Ende. Schon zu einem, man könnte dann wirklich loslegen, aber Krishna ist ganz besonders für uns erreichbar. Ich meine richtig erreichbar durch seinen heiligen Namen, durch die transzendentale Klangschwingung. Krishna ist in dieser Form die gnädigste und gütigste Form Gottes. wie Lord Chaitanya betet, O Herr, in deiner Güte hast du es uns so einfach gemacht, dich zu erreichen. Wir brauchen nur den heiligen Namen zu chanten und dabei bemüht sein, die 10 Vergehen gegen die heiligen Namen zu vermeiden. Nur bemüht sein. Nur die Bemühung haben. Dann wird Krishna in unserem Leben gegenwärtig sein. Alles kommt, wie wir gestern, vielleicht gestern waren viele von euch auch in dem Prabhupada-Abend da gehört haben. Dieses Hören ist nicht ein gewöhnliches Hören. Einmal fragte ein New Zealander Reporter, Srila Prabhupada, I'm totally interested why you ask the members of your movement to go out and chant in the streets. Und ich bin total interessiert, wieso um alles in der Welt Sie, diese Hare Krishna-Leute, auf die Straßen zum Singen schicken. Und Prabhupada sagte, ja, der heilige Name ist nicht verschieden von Krishna. Und wenn die Leute Kontakt haben mit Krishna durch die Klangschwingung, wird der ganze Schmutz aus ihrem Kopf gehen. Jetzt denken wir, ich bin Amerikaner oder New Zealander. Diese Vorstellungen werden vergehen und wir werden durch den Kontakt mit dem heiligen Namen verstehen, ich bin Krishnas Diener. Aber er hat so gepredigt und da er so, das ist ein reiner Devotee, gepredigt hat, haben die Leute großen Nutzen daraus gezogen. Einmal kam ein Gottbruder, Kula Shikar, zu Srila Prabhupada und sagte, Prabhupada, ich predige manchmal genau wie du und die Leute werden nur agitiert. Woran liegt das? Prabhupada dachte und sagte, ja, das liegt daran, dass du nicht ich bin. Das kann man das so in Deutsch formulieren. Das liegt daran, dass du nicht ich bist, glaube ich. So, die transzendentale Klangschwingung hat so eine große Kraft in sich, dass sie uns Krishna vermitteln kann. Einmal wurde das lassen wir mal. Es gibt einen Vers, Naham Tishami Vaikuntha. Krishna sagt, ich bin nicht da, ich bin nicht in Vaikuntha. Yoginam Hridayeshu Va. Ich bin auch nicht in den Herzen der meditierenden Yogis. Ich bin da, wo meine Devotis meinen heiligen Namen chanten. Deswegen möchten wir euch heute Abend alle einladen zu unserem Namyakya. Wir werden den heiligen Namen chanten mit vielen Überraschungen, sodass jeder aber auch jeder und jede und auch die auch Kind und Kegel und selbst den Raben sollten wir einladen, dass der dabei ist, der mal ein paar Manieren lernt und ein bisschen auf die transzendentale Ebene kommt und nicht immer über Essen meditiert von morgens bis abends. Geringfügige Diebstähle und so. Kind und Kegel, Raben und Mäuse und vor allen Dingen unsere Feriendevotees sollten eintreffen und sich und vor allem ihren Geist mitbringen, um dann den heilende Kraft von Krishnas heiligen Namen zu erkennen und zu spüren, vor allen Dingen in ihrem Leben. Viele Menschen heutzutage bestehen darauf, alles mit den Augen zu sehen. Nur was sie sehen, ist Wirklichkeit. Zeig mir Gott, dann glaube ich an ihn. Nicht? Habt ihr bestimmt schon gehört von euren Verwandten und Bekannten oder Freunden, mit denen ihr über Krishna-Bewusstsein spricht. Und Prabhupada sagte dazu, warum darauf bestehen, dass wir Krishna mit den Unsinnsaugen sehen? Er sagte, Unsinnsaugen insofern, als dass die Augen und die Sicht sehr begrenzt sind. Ich kann nicht einmal hinter dieses Muster auf der Zeltleinwand schauen. Ich kann nicht mal sehen, wie das Pferd da jetzt grast. Ich kann nicht mal sehen, was es heute zum Prasadam gibt, obwohl es mich beginnt brennend zu interessieren. Die Augen sind nicht geeignete Wissensvermittler, weil sie sehr begrenzt sind. Wir haben gestern sogar gehört, auf einer hohen Stufe sagt man, oh, die Augen sind sehr begrenzt, weil sie immer blinzeln. und plinkern, so kann man Krishna dann nicht ausreichend genug sehen. Nicht? Aber auch auf unserer Ebene sind die wahnsinnig begrenzt, diese Augen. Hören dagegen ist so gut wie sehen, von Angesicht zu Angesicht. Nicht? Wir hören jetzt die kleinen Kinder juchzen vor dem Zelt und wissen, durchs Hören, sicher, da sind kleine Kinder, die juchzen. Wenn das Pferd wiehert, wissen wir auch, ohne dass wir es sehen, aha, hier ist ein klassisches Pferd mit Wiehergeräusch. Nicht? Wenn das Muschelhorn im Tempelraum bläst, wissen wir, aha, hier wird ein Muschelhorn geblasen. Das Hören trägt eine Information aus einem Bereich, der viel weiter ist. Heute Morgen habe ich Lalita gebeten, einen Anruf nach Abenteuer zu machen. Und dort hat sie im Anruf eine Information über den Bau eines kleinen Tempels für Radha Kunja Bihari erworben, den wir niemals kriegen könnten mit den Augen. Nicht so? Können wir durchhören. Unterschätzt es nicht, das Sehen. Vor einiger Zeit beim Ferienlager in Slowenien war eine slowenische Journalistin, die zu Sava Bhavana sagte, zeig mir Gott, dann glaube ich an ihn. Und ich war gerade vor der Tür und hörte das und dachte, jetzt werden wir es ihr mal geben. Und ich war dann hinter der Tür, so dass sie mich nicht sehen konnte und rief ganz laut aus, Huhu, Huhu. Die hörten dann auf zu sprechen. Es gibt mich nicht, es gibt mich nicht. Rief ich dann. Wird sie auch noch aufzusprechen, jetzt los, was ist hier bei den verrückten Hare Krishnas sind wir hier gelandet. Mich kann man nämlich nicht sehen. Und da ging ich freudestrahlend mit einem gewinnenden Lächeln rein in den Raum. Sehen Sie, Ihr Argument ist einfach haltlos. Natürlich gibt es jemanden, der Huhu ruft. auch wenn wir ihn nicht sehen können. Die Tatsache, dass der Sound trägt eine Bedeutung mit sich und ist ein Beweis für eine Existenz desjenigen, der den Sound macht. So ist alles, und so können wir den heiligen Namen Krishnas chanten und Kontakt mit Krishna aufnehmen. Sie müssen es mal ausprobieren. Die heiligen Schriften sind ein. Krishna hat diese Sache, die Gita hat Krishna gesprochen, das ist der Klang Gottes hier, the Song of God. Muss man mal lesen, dann hat man Kontakt mit dem Höchsten und wird durch diesen Kontakt, wie durch jeden Kontakt, den man hat, transformiert werden. Nicht? Bitte nehmen Sie einen Kontakt mal mit Krishna auf und reden Sie nicht so uninformierte Dinge. Das ist eine Art und Weise, wie wir mit Krishna Kontakt aufnehmen. Liebe Devotees, bitte nimmt diesen Punkt mehr ernst in eurem Leben, wenn ihr eure Beziehung zu Krishna entwickeln möchtet. Einfach über Krishna hören, den heiligen Namen, von den heiligen Schriften, und ihr werdet sehen, wie plötzlich ihr euch an Krishna erinnert während des Tages. Nicht, durch das Hören über Krishna wird der Fluss eures Erinnerns, der jetzt noch stockend ist und zum Teil vielleicht sogar manchmal unterbrochen ist, dass man manchmal gar nicht an Krishna denkt, dieser Fluss des Erinnerns wird stetig werden. Und erst wenn Smaranam, das nennt man sich erinnern, das ist der dritte Punkt des hingebungsvollen Dienstes, Shravanam, hören ist der erste Punkt, Kirtanam, sprechen oder singen, und dann kommt gleich Smaranam, sich erinnern. Nicht? Wenn dieser Fluss der Erinnerung in euch zu einem ständig fließenden Nektarfluss geworden ist, dann sind wir auf einer spirituellen Ebene, wo wir Krishna überall erkennen in unserem Leben und unsere Beziehung zu Krishna sehen. Yes, das waren jetzt die grundlegenden Beziehungen. Morgen werde ich dann erklären, wie wir von dieser Ebene weitergehen, um zu Krishna zu kommen. Und sagen wir, noch weitere Verwirklichung von Krishna zu haben. Aber wenn wir das schon einmal praktizieren können, diese drei Methoden, Krishna als die Ursache in der Schöpfung zu sehen und in dem, was uns umgibt, ne? wenn wir in einem Gespräch sind, oh ja, Krishna ist der, mal innehalten, oh Krishna ist der Klang im Sprechen, nicht in der Luft, im Äther, der jetzt schwingt, sodass ich es höre. Wenn wir Wasser trinken, oh Krishna ist der Geschmack im Wasser. Dann weitergehen, indem wir darüber nachdenken, wie Krishna mich versorgt, mit Prasadam, mit anderen Dingen, die ich zum Leben notwendig habe, aber auch wie die Erlebnisse in meinem Leben, die ich habe, von Krishna kommen. Das Gute wie auch das Schlechte. Es ist nichts gut und es ist nichts schlecht. Es sind Erfahrungen, die wir machen, um gereift zu werden im Krishna-Bewusstsein und auch um unser vermaledeites Karma abzuleben, was wir noch besitzen. Nicht? Das ist Krishna von Krishna geschenkt. Selbst im allergrößten Leid, da komme ich nachher zu, unsere Beziehung mit Krishna im Leid, habe ich extra ein Kapitel gewählt, weil wir ja in Kali Yuga leben und es nicht immer so nektarvoll ist. Nicht, selbst dann. Und dann der letzte Punkt, auf den wir uns total fixieren sollten. Krishna in Form des Klanges. Wenn wir zu Krishna in Form des Klanges eine Beziehung entwickeln können, dann sind wir auch im Krishna-Bewusstsein fixiert. Hört ihr den Klang? Krishna, Form des Klangs. So, habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Wollt ihr anfangen mal so zu meditieren in eurem Leben? Ja? Versucht es doch bitte mal. Nehmt es nicht sozusagen aus Höflichkeit einfach nur so passiv schweigend entgegen, sondern macht Erfahrung damit. Bringt es zum Leben, diese Meditation. Krishna Meditation sozusagen. Unter den Frauen bin ich Ruhm, Glück, erlesene Sprache, Gedächtnis, Intelligenz, Standhaftigkeit und Geduld. Und das Wort für Intelligenz ist hier Medha in Sanskrit. Wir haben auch ein anderes Wort für Intelligenz, nämlich Buddhi. Und die Fähigkeit, nicht nur viele Bücher über verschiedene Themen zu lesen, sagt Prabhupada hier, sondern sie zu verstehen und wenn nötig auch anzuwenden, wird Medha genannt und ist ebenfalls eines der oben genannten Eigenschaften. Meines Wissens ist Intelligenz, also Buddhi, diese Form von Intelligenz, die analysierende Intelligenz, die in ein Thema hineingehen kann und es genau analysieren kann, Kategorien finden kann und mit dem man arbeiten kann. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben. Ich hoffe, dass es Albert Alper nicht feindlich ist, aber im Augenblick ist es so, dass wir haben so viel Predigerprogramme und so viel Predigerrevolution vor mit diesem Bhakti Sangha Projekt, dass ich persönlich schon gar nicht mehr schlafen kann vor Aufregung und das so hinkriegen. Und da sind viele, viele Faktoren zu beachten. Und ich habe es jetzt einem Brahmana gegeben, Atmatattva, dass er mit seiner Buddhi das mal analysieren kann, wo was geht jetzt in welche Kategorie, was geht in welche Schublade, dass man da mal Ordnung reinkriegen und das dann anfangen kann. Das ist Buddhi, analysierende Intelligenz. Nicht? Und hier wird dann Medha definiert von Srila Prabhupada in der Erläuterung, dass man nicht nur einfach viele Bücher liest zu verschiedenen Themen, sondern sie versteht und wenn nötig auch anwendet. Diese ist eine andere Form von Intelligenz. Du hast Wissen, und du translatest das denn gleich und machst damit gleich was Aktives, wendest es an. So würde ich sagen. Es gibt da sehr verschiedene Arten von Intelligenz. Ich bin aber selber jetzt durch deine Frage sehr interessiert an diesen Sachen und möchte das noch weiter ausforschen. Meine Antwort basiere ich auf Buddhi als diesen analytischen Faktor, Buddhi-Yoga, wo man im zweiten Kapitel der Gita wird davon gesprochen und es wird da angewendet, um die Seele vom Materiellen zu trennen, nicht diese analysierende Intelligenz. Hier Prabhupadas Purport wurde das Wort Metta erklärt. Da steht das drin, also eine praktische Intelligenz, etwas umzusetzen. Es ist interessant, in dem Wissen, wie man Teams bildet. Man braucht 8 Mitglieder, um ein gutes Team zu haben. Einer davon ist jemand, die sitzen da, diese Leute, lesen vielleicht Zeitung, sehen überhaupt nicht aus, als sind sie involviert in dem Treffen. Und plötzlich, und die hören das so mit einem Ohr zu, und dann geben sie plötzlich eine Inspiration, die total aus dem Vorherigen ausbricht. Das ist eine bestimmte Art von Intelligenz, die sie haben. Vielleicht kennt ihr solche Leute auch, die plötzlich eine Vision geben und die nicht unbedingt ausüben können. Srila Prabhupada, das ist das Besondere, was mich so an ihm begeistert, dass er ein Visionär ist, aber auch einer, der praktisch das umgesetzt hat. Schritt A, Schritt B, Schritt C. Nicht? So gibt es einfach verschiedene Sachen. Dann gibt es bei einem Team so, wie war das, jemand, der dann sagt, jetzt lass uns das anpacken und boom, die Intelligenz hat, das irgendwie zu starten. Aber der ist so, sagen wir mal, dann wird er so ladig irgendwie im Kopf. Also, sofort, wir haben es gleich kurz vor. Dann wird er so vielleicht nach einer gewissen Zeit ungeduldig, dass er es nicht zu Ende bringen kann. Und dann gibt es solche, das sind so mehr die Peniblen, die bringen das alles total zu Ende. Nicht? Die sind die completely finishers, die etwas komplett zu Ende bringen. Nicht? Wir alle haben in unserer Persönlichkeit bestimmte Dinge davon. Ich hatte gestern so ein liebenswürdiges Gespräch mit 2 Devotees geführt, und da haben wir auch gemerkt in dem Gespräch, wie der eine so ein Anpacker ist, der glaubt, es gibt keine Hindernisse, der durch jedes Hindernis durchgibt, das ist so eine bestimmte Art, nicht? Und die andere mehr so, oh, man muss aber das noch berücksichtigen und das noch berücksichtigen und so weiter. Und diese beiden, noch mehr Dinge, diese beiden Dinge sind alle nötig. Deswegen ist es so gut, wenn die Devotees es lernen, im Team zusammenzukommen. Sonntagmorgen werden wir euch ein Programm, das sogenannte Bhakti Sangha Projekt, vorstellen. Also, wenn ihr es einrichten könnt, dann noch da zu sein, Sonntag, das ist gleich dieser Sonntag. Versucht bitte da zu bleiben, weil wir dort sprechen werden über, sagen wir mal, wie man zusammen so kleine Kreise, fast Hauskreise entwickeln kann, Bhakti-Sangha-Kreise, wenn ihr so wollt, in denen sehr nektarhafte Dynamiken fließen können, die uns helfen können, Krishna-bewusst zu werden. Nicht am Sonntagmorgen zur gleichen Zeit. Ja, guter Wasser. Ich
will nur noch mal zum Verständnis sagen, dass es richtig verstanden, dass Bodhi-Yoga die Intelligenz ist, die mehr etwas braucht, zu verstehen, zu analysieren, und Hatha-Yoga, das dann in der Nacht so
ist. Also Bodhi. Yoga ist, wenn man das in Krishnas Dienst erstellt. Bodhi und Medha, ja. Ja, das entnehme ich diesen, ja, so würde ich das sagen. Es gibt noch andere Arten von Intelligenz. Zum Beispiel eine Art der Intelligenz, du bist gleich dran, du bist der Dritte. Es gibt noch andere Arten von Intelligenz. Es gibt trennende Intelligenz. Dass man sieht, okay, hier ist das und da ist das und da ist das und so. Und dann gibt es, wenn ich jetzt den Sanskrit-Wort nur mit K, glaube ich, so ein Wort für Intelligenz mit K? Was? Ja, danke, das ist im Deutschen, ich glaube, da gibt es so eine Intelligenz, kognitive, etwas zu erkennen, ist eine andere Form der Intelligenz. Unterscheidungsvermögen hängt damit zusammen. Das ist actually auch schon beim Bodhi da, das möchte ich jetzt nicht in diesem Zusammenhang erwähnt haben. Und dann gibt es so eine Intelligenz, die das allgemeine Prinzip sozusagen erkennt. Zum Beispiel, mit einer bestimmten Intelligenz betrachtet, seid ihr alle total voneinander verschieden. Manche haben Brillen, andere nicht. manche sind schläfrig, andere dynamisch. Manche haben Schnurrbärte auf der Oberlippe, andere Ohrringe an den Ohren und so weiter. Total verschieden auf dieser Ebene. Auf einer anderen Ebene würde man sagen, wenn sie vor mir steht und ein Schnurrbart trägt, nennen wir sie Mann. Und wenn sie vor mir steht und Brüste trägt, nennen wir sie Frau. Aber in Wirklichkeit ist es nur die Seele. Nicht, versteht ihr? Dieses, was die Allgemeinheit sieht, das allgemeine spirituelle Prinzip, das ist eine bestimmte Art von Intelligenz, die spirituell erleuchtete Intelligenz ist. Nicht? Die Seele zum Leben erweckt und erleuchtet die, und mit ihren Strahlen leuchtet sie die Intelligenz und auch den Manas, den Geist. Und so hört man auf. Das ist ein interessantes Thema. Spielt ziemlich rein in die vedische Psychologie. Ist inzwischen von einigen Devotees eine Art Hobbystudium geworden. Wir dürfen bestimmt in unserer Bewegung ein paar interessante Vorträge in diesem Zusammenhang noch hören. Ja, Gurachanda. Im vierten Kapitel setzt Prabhupada Buddhi-Yoga mit Krishna-Bewusstsein gleich. Warum? Ja, es wird erklärt durch das Wort Yoga. Yoga heißt Verbindung. Wenn du die Intelligenz mit Krishna verbindest, das nennt sich Krishna-Bewusstsein. Karma-Yoga wird auch mit Krishna-Bewusstsein gleichgesetzt. Wenn du deine Tätigkeit mit Krishna in Verbindung setzt, ist es Krishna-Bewusstsein. Jnana-Yoga ist auch Krishna-Bewusstsein, wenn du dein Wissen mit Krishna in Verbindung setzt. Alles, was mit Krishna in Verbindung gesetzt wird, wird krishnaisiert. Selbst wir. Warum an das ferne Denken liegt das Gute doch so nah? Mit anderen Worten, Krishna in unserer unmittelbaren Erfahrung, Krishna in unserer unmittelbaren Umgebung zu erkennen. So haben wir gestern gesagt, bildet der Anfang davon, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Krishna in seiner Schöpfung sehen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Krishna in seiner Arrangierung für unser Leben erkennen und dabei eine neue Sichtweise vorgeschlagen, dass wir nämlich uns nicht immer nach den Dualitäten von Gut und Schlecht von diesen Dualitäten beeinflussen lassen sollten, und wenn es gute Dinge gibt, dass wir zu Himmel hoch jauchzen sind, und wenn wir Dinge als nicht so gut empfinden, dass wir dann betrübt werden. Nein, wir haben gesagt, dass wir alles als eine Arrangierung Krishnas sehen können, an der wir wachsen können. Und schließlich haben wir darüber gesprochen, dass wir Krishna am leichtesten wohl begegnen können auf unserer Zunge, in Form nämlich des heiligen Namens, den wir chanten. Wir wollen heute jetzt über einen anderen Punkt sprechen, der wichtig ist, wenn es darum geht, unsere Beziehung zu Krishna zu entdecken. Nämlich, wir wollen über einen Vorgang sprechen, der zur Erkenntnis von unserer wesensgemäßen Beziehung zu Krishna hinführt. Also dieser dritte Vortrag heißt der Vorgang zur Erkenntnis unserer Beziehung. Nachdem Brahma viele, viele Tausende von Jahren Tapasya sich auferlegt hatte, erschien ihm schließlich Sri Krishna und unterwies ihn, wie er das Universum zu schaffen hatte. Diese Entsagungen oder Tapasya, die Brahma ausübte, hatte in einem völlig, einem noch nicht manifestierten, ich will mal so sagen, in dem Universum gab es noch keine Schöpfung, es war ein leerer, dunkler Raum. Brahma spricht jetzt, nachdem er nach langen, vielen Jahren diese Entsagung gehabt hat, zu meditieren, und nachdem er dann von Krishna eine Offenbarung gehört hat, wie er sich fühlt. Brahma sprach: O Herr, heute, nach vielen langen Jahren der Tapasya, ist mir Wissen über dich zuteil geworden. O, wie unglückselig die verkörperten Lebewesen sind, dass sie nicht die Fähigkeit haben, deine Persönlichkeit zu kennen. Mein Herr, du bist der einzig kennenswerte Gegenstand, denn jenseits von dir gibt es nichts Höchstes. Wenn es so scheint, als gäbe es etwas Höheres als dich, so ist dies nicht absolut. Du existierst als der Höchste, indem du die Schöpfungsenergie der Materie entfaltest. Erläuterung: Der höchste Gipfel der Unwissenheit der Lebewesen, die durch materielle Körper bedingt sind, ist der Umstand, dass sie sich der höchsten Ursache der kosmischen Manifestation nicht bewusst sind. Verschiedene Leute vertreten verschiedene Theorien über die höchste Ursache, doch keine dieser Thesen trifft zu. Die einzige höchste Ursache ist Vishnu, und das dazwischenliegende Hindernis ist die täuschende Energie des Herrn. Der Herr hat seine wunderbare materielle Energie veranlasst, zahllose, wunderbare, ablenkende Dinge zu manifestieren. So treffend gesagt. Der Herr hat seine wunderbare materielle Energie veranlasst, zahllose, wunderbare, ablenkende Dinge zu manifestieren. Und daher sind die durch diese Energie getäuschten, bedingten Seelen nicht imstande, die höchste Ursache zu erkennen. Man kann daher nicht anerkennen, dass die überaus tüchtigen, das ist in Agostrovs Gesetz, Wissenschaftler und Philosophen Wunderwerke vollbringen. Es sieht nur so aus, da sie Werkzeuge in den Händen der täuschenden Energie des Herrn sind. In ihrer Verblendung verleugnet die allgemeine Masse der Menschen die Existenz des höchsten Herrn und hält die lächerlichen Produkte der täuschenden Energie für das Höchste. Man kann die höchste Ursache, die Persönlichkeit Gottes, durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn erkennen, die den reinen Gottgeweihten wie Brahma und denen, die seiner Schülerfolge angehören, zuteil wird. Nur durch Tapasya war es Brahma vergönnt, Gaudakshaya Vishnu zu sehen. Und nur durch klare Sicht konnte er den Herrn so verstehen, wie er ist. Brahma war sehr befriedigt, als er die herrliche Schönheit und Pracht des Herrn betrachten durfte. Und er gestand, dass es nichts mit ihm Vergleichbares gibt. Nur durch Tapasya vermag man der Schönheit und Pracht des Herrn gewahr zu werden. Und wenn man mit dieser Schönheit und Pracht vertraut ist, fühlt man sich zu keiner anderen mehr hingezogen. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Param drishtva nivartate. Törichte Menschen, die sich nicht die Mühe machen, die erhabene Schönheit und Pracht des Herrn zu untersuchen, werden hier von Brahma verurteilt. Es ist unumgänglich, dass sich jeder Mensch um solches Wissen bemüht. Und wenn jemand dies nicht tut, ist sein Leben verdorben. Das ist unumgänglich. Alles im materiellen Sinne Schöne und Prachtvolle wird von Lebewesen genossen, die Krähen gleichen. Oh, hier haben wir jetzt ein Beispiel, was wir mit unserer Krähe sehen können. Wie heißt die eigentlich? Bhushandi? Bhushandi heißt diese Krähe, wenn man eine Kommunikation mit ihr haben möchte. Nicht Bhushandi. Also hier kommt jetzt Bhushandi noch zur Geltung. Alles im materiellen Sinne Schöne und Prachtvolle wird von Lebewesen genossen, die Krähen gleichen. Das ist aber eine Bhakta-Krähe, muss man noch dazu sagen. Krähen hacken immer auf fortgeworfenen Abfall herum, während sich die weißen Enten nicht unter die Krähen mischen. Sie finden viel mehr Freude an klaren, von Obstgärten umgebenen Seen mit Lotusblüten. Sowohl die Krähen als auch die Enten sind zweifellos der Geburt nach Vögeln, doch sie sind nicht von gleicher Art. Noch einmal der Vers von heute Morgen. O Herr, heute, nach vielen langen Jahren der Tapasya oder Entsagung, ist mir Wissen über dich zuteil geworden. O, wie unglückselig die verkörperten Lebewesen sind, dass sie nicht die Fähigkeit haben, deine Persönlichkeit zu kennen. Mein Herr, du bist der einzig kennenswerte Gegenstand, Denn jenseits von dir gibt es nichts Höchstes. Wenn es scheint, als gäbe es etwas Höheres als dich, so ist dies nicht absolut. Du existierst als der Höchste, indem du die Schöpfungsenergie der Materie entfaltest. In unserer Vorlesungsreihe geht es bekanntlich darum, unsere Beziehung zu Krishna wieder zu, also Inspiration vielleicht zu finden, unsere Beziehung zu Krishna wieder zu entdecken. Das ist übrigens auch der Sinn und Zweck der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wir wollen Anstöße bekommen, um zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Dazu brauchen wir Kraft, Wissen und Gnade vor allen Dingen oder Barmherzigkeit. Nun, trotzdem, oder sagen wir mal, es ist immer das vornehmste Anliegen eines Devotees, etwas mehr Wissen und etwas mehr Zuneigung und Anziehung zu Krishna zu bekommen. Und dazu ist es sehr hilfreich, wenn der Devotee Zeichen auf seinem Wege sieht. Zeichen von Krishnas Barmherzigkeit. Die Nahrung für einen Devotee ist viel mehr als Getreide und Kartoffeln und Erdbeeren. Barmherzigkeit. Wir brauchen Barmherzigkeit, um zu wachsen. Im spirituellen Sinne. Nun, dann wird es uns leichter vorkommen. Wie soll ich mich ausdrücken? Fortschritte zu machen. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir diese Barmherzigkeit, was wir tun können, um Shri Krishna zu bewegen, einfach um diese Barmherzigkeit des Herrn anzuziehen in unserem Leben. Es gab einmal einen München, und hier ist der Einstieg in unser heutiges Thema, der auf einer Reise war und in ein Dorf kam. Dieses Dorf war ein Dorf von Atheisten, die die Mönchen herausforderten. Zeige uns Gott. Du hast dich ihm hingegeben, das sieht man an deinem Gewand, aber es gibt doch gar keinen Gott. Und der Mönch sagte, bevor ich darüber sprechen werde, reicht mir bitte ein Glas Buttermilch, ein Glas Milch. Bitte reicht mir ein Glas Milch. Darauf kamen die Leute mit einem Glas Milch. Sie waren in einem Bauerndorf und da war Milch sehr erhalten. Der Mönch schaute sich das Milchglas an und sagte dann zu den Bauern, das waren alles Farmer, den atheistischen Bauern, zeigt mir Butter. Ich glaube nicht, dass es Butter gibt. So irgendwie, ich habe genau vergessen, wie es war, gab es zu dem Zeitpunkt keine Butter im Dorf. Die war entweder verkauft worden, ich glaube, die war gerade verkauft worden, die waren alle am Dingens gewesen. Außer sagten die Atheisten, du machst jetzt die Butter nicht sehen, aber jeder weiß, dass sie in der Milch enthalten ist. Wir brauchen die jetzt nur zu kirnen. Und dann wird sich die Molke trennen und dann werden wir kleine Butterklumpen geben, finden. Nicht? Es gibt eine Buttermilchsorte in Deutschland. Ich möchte nicht den Namen nennen, sonst entsteht der Eindruck, ich würde angestellt sein von denen. Da schwimmen diese kleinen Butterklümpchen in der Milch und das ist ihr Werbegag. Also das ist, weswegen man sie kaufen sollte, sagen die. Da sagen die Atheisten, in der Milch ist die Butter enthalten. Sagte der Mönch. So ist es auch mit Krishna. Er ist überall. Genau wie Butter in der Milch. Man kann ihn jedoch nur erkennen durch einen Vorgang. Krishna ist da. Genau wie die Butter in der Milch. Deswegen sagen manche schlanke Damen, und Herren, man soll nicht Butter trinken, um nicht fett zu werden, Milch nicht trinken, um nicht fett zu werden. Nicht? Das ist da, aber nicht sichtbar, nicht manifestiert, nicht für die Sinne wahrnehmbar. So ist es auch mit Sri Krishna, sagte der Mönch. Er ist überall, aber man muss einen Vorgang wählen, um ihn zu finden. So zogen die atheistischen Bauern dann ein langes Gesicht und fühlten sich überführt. So, das ist, wie wir in unserem Leben auch, an unser Leben auch herangehen müssen.